Ja, der Titel der Predigt heute lautet Monster unterm Bett vom Umgang mit der Angst. Und zum Einstieg wollte ich euch einfach mal ein kleines Erlebnis, was vor nicht allzu langer Zeit hatte und was ganz gut zu diesem Titel passt, erzählen. Und zwar war ich mit Julia zusammen in den Osterferien im Urlaub in Afrika. Und ich glaube, zu sagen zu können, ich habe dort ein Erlebnis gehabt, in der ich so viel Angst hatte in einem Moment wie nie zuvor in meinem Leben. Und das Ganze hat sich im Prinzip auch im Kontext von Bett vielleicht im weitesten Sinne bewegt. Dürfte ich einmal bitte die erste Folie haben? Denn wir waren in Afrika unterwegs und sind mit dem Auto herumgefahren, das so zwei Zelte oben auf dem Dach hatte. Wir waren zu viert, also zwei Paare, und sind durch die Gegend gefahren, durch die Nationalparks, haben Tiere beobachtet und in solchen Zelten übernachtet. Und es begab sich dann in der einen Nacht, dass wir in einem Nationalpark übernachtet haben. Und es war für uns neu, denn unser Übernachtungsplatz war wirklich mitten in der Wildnis und ohne Zaun. Und man muss sagen, wir waren einfach ein bisschen unvorsichtig und wussten nicht, was es bedeutet. Der erste Moment, wo ich dann bemerkt habe, okay, ganz so ohne ist es vielleicht doch nicht, war morgens um 5, als ich nämlich so dringend einmal auf Toilette musste und rausgegangen bin. Es war noch dunkel, ich stellte mich an einen Baum, um mich zu erleichtern, und ich hörte, dass über die Entfernung etwas Tiefatmendes immer schneller, immer näher auf mich zukommt. Da habe ich dann, nein, das noch nicht, soweit waren wir noch nicht. genau, auf jeden Fall, ich weiß nicht genau, was es war. Ich bin halt nur ganz schnell zurück ins Zelt und habe gewartet, bis es hell ist, um dann erst rauszugehen. Und später haben wir erfahren, also ich weiß nicht, ob es das war, was es nachts auf mich dazugekommen ist, aber morgens, während wir gefrühstückt haben, hat unbemerkt von uns 100 Meter Reichweite entfernt von uns eine Löwenfamilie gefrühstückt. Gut, dass wir es nicht gewusst haben, sonst hätten wir, glaube ich, nicht so ruhig sitzen können. Aber es wird noch besser, nämlich in der zweiten Nacht, da waren wir auf einem weiteren Campingplatz, der ebenfalls ohne Umzäunung war. Und da fing es dann halt wirklich nachts um 11:30 an, dass wir wach geworden sind, weil sich vor unserem Zelt halt so einiges getan hat. Und man hörte ein Knacken, ein Knochenzerbrechen, man hörte, dass der Mülleimer umgeschmissen wurde, man hörte Tiere am Anfang kämpfen, und es war halt ziemlich, ziemlich unheimlich, oben in diesem Zelt zu liegen und nicht zu wissen, was geht eigentlich gerade da draußen vor. Wir hörten nur, dass unsere Sachen zerwühlt wurden. Und es hörte sich auf jeden Fall so an, als ob da irgendwie Löwen und Hyänen miteinander kämpfen würden und sonst irgendwas passieren würde, die gerade unsere Grillreste verspeisen würden. Und ich hatte in dieser Situation wirklich panische Angst, dass im nächsten Moment über die Motorhaube vielleicht so ein Löwe bei uns ins Zelt gesprungen kommt, um uns zu fressen. Und ungelogen, ich habe wirklich so eine panische Angst gehabt. Ich habe gezittert und Angstschweiß gehabt. Ich war morgen richtig nass vor Angstschweiß. Und ich habe ja noch nie so viel Angst in meinem Leben gehabt. Und meine Frau hatte auch Angst, nicht ganz so viel wie ich, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ja. Auf jeden Fall, das ging halt eine ganze Zeit so, dass wir da nachts gelegen haben und gedacht haben, meine Güte, was geht denn da vor? Kommt gleich ein Löwe ins Zelt gesprungen. Erst am nächsten Morgen haben wir erfahren, das Pärchen in der Nacht neben uns, die hatten genauso vor Angst gezittert, die hatten sich aber getraut, nachts um 2:30 irgendwann ein Foto aus dem Zelt rauszuknipsen. Und zu sehen war folgendes Tier, was draußen sein Unwesen getrieben hat. Einmal bitte nächste Folie. Genau. Das ist ein Honigdachs. Genau, also das im Endeffekt wissen wir nur, dass zum Schluss ein Honigdachs übergeblieben ist, der halt wirklich unseren Müll durchwühlt hat, der das alles aufgegessen hat. Der hat unsere ganze Flasche Olivenöl ausgetrunken. Also die Biester sind auch zäh und legen sich auch gerne mal mit Leoparden oder Schlangen an, aber ganz so gefährlich wie jetzt so Löwen oder Hyänen war es dann im Endeffekt doch nicht. Aber wirklich ein tolles Erlebnis, wo ich ganz neu mal Angst kennenlernen durfte. Wir wollen uns heute aber auch mit einem Bibeltext beschäftigen, in dem es auch um Angst geht. Und zwar möchte ich lesen aus Markus 4, und zwar die Geschichte der Sturmstillung. Als es Abend wurde, sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen auf die andere Seite des Sees fahren. Jesus war schon im Boot. So entließen die Jünger die Menge, stiegen zu ihm ins Boot und fuhren los. Einige andere Boote fuhren mit ihnen. Doch bald darauf erhob sich ein heftiger Sturm und hohe Wellen schlugen ins Boot, bis es fast ganz voll Wasser gelaufen war. Währenddessen schlief Jesus hinten im Boot mit dem Kopf auf einem Kissen. In ihrer Verzweiflung weckten sie ihn schließlich und riefen: Lehrer, macht es dir denn gar nichts aus, dass wir umkommen? Jesus erwachte, bedrohte den Wind und befahl dem Wasser: Schweig, sei still. Und sogleich legte sich der Wind und es herrschte tiefe Stille. Und er fragte die Jünger: Warum seid ihr so ängstlich? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Voll Furcht sagten sie zueinander: Wer ist dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Mein erster Punkt heißt Stürme. Angst kommt auf. Das Setting ist, wir befinden uns im Norden von Israel, am See Genezareth. Und das ist eine Gegend, wo Jesus viel gewirkt ist. Dort hat er seine Jünger berufen, dort hat er viele Wunder gewirkt, dort hat er viel gepredigt und gelehrt. Also zum Beispiel da um den See herum war dann zum Beispiel die Bergpredigt, die gehalten wurde, oder die Speisung der 5000 bewegte sich auch oben um diesen See herum. Da ist viel passiert und in diesem Fall war es so, dass Jesus den ganzen Tag gelehrt hat und viele Gleichnisse erzählt hat. Und wir lesen davon, dass Jesus jetzt schon im Boot saß und sie los wollten. Jetzt stellt man sich die Frage, warum sitzt Jesus schon im Boot? Das war ganz cool, nämlich die Leute von damals waren schon richtig, richtig clever. Die hatten noch keine Soundanlagen wie wir mit schönen Mikrofonen und Lautsprechern, sondern die haben es so gemacht, wenn Jesus zu einer großen Menschenmenge gesprochen hat, dann hat er sich in ein Boot gesetzt, ist ein Stück weit vom Ufer weggefahren und hat sozusagen übers Wasser hinweg zu der Menge gesprochen, da die Schallwellen von dem Wasser reflektiert werden und sozusagen seine Stimme durch den Schall, der verstärkt wird, dann besser zu hören war. Also deswegen saß Jesus schon in seinem Boot und sagte jetzt so: Wir wollen jetzt los. Die Jünger verabschieden die Leute, sie ziehen los, mit ihnen noch ein paar andere Bötchen, auf geht's aufs Wasser. Doch bald darauf erhob sich ein heftiger Sturm und hohe Wellen schlugen ins Boot, bis es fast ganz voll Wasser gelaufen war. Währenddessen schlief Jesus hinten im Boot mit dem Kopf auf einem Kissen. Wir lesen hier von einem eigentlich ziemlich coolen Umweltphänomen, was sich beim See Genezareth findet. Die Ausmaße des Sees, eigentlich so groß ist er gar nicht, der ist ungefähr so ein Drittel vom Bodensee groß, ist aber das tiefgelegenste Süßwassersee, der es in der Welt gibt. Und die Location drumherum ist insofern auch besonders, dass dieser See sehr tief liegt, aber drumherum wirklich Berge sind und auch die Golanhöhen zum Beispiel, das ist vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff. Also Berge, die bis zu 2000 Meter hoch sind. Und dadurch entsteht ein cooles Phänomen, nämlich, dass ziemlich krasse Winde wirklich auftauchen können. Durch das Zusammenspiel von Hoch und Tief und unterschiedlichen Temperaturen unten beim See und oben auf den Bergen kommt es dazu, dass wirklich regelmäßig orkanartige, nicht zu erklärende, heftige Stürme auf diesem See herrschten. Und das durften die Jünger jetzt hier live miterleben. Also eigentlich ein cooles Umweltphänomen, aber nicht ganz so cool haben es, glaube ich, die Jünger dann aufgefasst, als sie jetzt da wirklich mittendrin in diesem Sturm waren. Obwohl ja unter ihnen auch einige Fischer waren und eigentlich erprobte Leute, die wussten, wie man so auf dem See sich in einem Boot verhält. Und trotzdem, selbst für sie war es ein sehr besonders schwerer Sturm. Das Wasser schwappte schon hinein ins Boot. Ganz spannend, kleine Anmerkung nebenbei ist, wenn man diese Geschichte liest und das einmal vergleicht mit dem Buch Jona aus dem Alten Testament, dann findet man, gerade wenn man sich dann im Griechischen damit noch näher auseinandersetzt, ganz viele Parallelen, die auch gezogen werden, um auch schon zu zeigen, wie Gott im Alten Testament in ähnlichen Situationen umgegangen ist und auch weiterhin im Neuen Testament wirkt und Wunder tut und gerade im Kontext mit der Seefahrt und Fischerei und ähnlichem Ding coole Dinge tun kann. Auch zu zeigen, dass Gott ein allmächtiger Gott ist, dem wirklich Wind und Wellen gehorchen müssen. Aber nun nochmal zurück zu den Jüngern. Wie geht es jetzt diesen Jüngern im Angesicht des Sturms? Ja, wie soll es einem schon gehen, ne? Wenn so ein Sturm tobt und man mal abgesehen von dem Wasser, das sich hier im Boot sammelt, also so ganz angenehm stelle ich mir das jetzt nicht vor. Es steht hier zwar jetzt nicht direkt beschrieben, wie die Jünger sich gefühlt haben, sondern erst Jesus spricht es eigentlich später an. Aber es ist doch offensichtlich, die Jünger, die fürchten sich, die haben Angst. Genau, und um Angst soll es ja heute ein bisschen gehen. Das heißt, ich habe mir die Frage gestellt, was ist Angst? Und ich bei sowas google ich immer einmal und schaue einmal, was Wikipedia sagt. Und das war auch vortrefflich formuliert. Ich lese euch einmal vor. Angst ist ein Grundgefühl, also wie Freude, Liebe, Trauer oder ähnliches, das sich in als bedrohlich empfundenen Situationen als Besorgnis und Unlust betonte Erregung äußert. Also ich lese nochmal, Angst ist ein Grundgefühl, das sich in als bedrohlich empfundenen Situationen als Besorgnis und Unlust betonte Erregung äußert. Fand ich eine vortreffliche Formulierung. Die deutsche Wortbedeutung von Angst ist eigentlich Enge und Beengung und Bedrängnis, was, glaube ich, ganz gut ausdrückt. Also hier in dieser Geschichte ist die Angst wirklich sehr plakativ dargestellt durch den Sturm, durch die Wellen, durch das Wasser, was ins Boot hineinschwappt. Und wovor haben die Jünger Angst? Sie haben Angst um ihr Leben. Ganz spannend ist es, wenn man sich auch theologisch die Frage stellt, woher kommt eigentlich Angst? Und die ganz platte Antwort ist wirklich, Angst kommt in die Welt vor allem durch den Sündenfall. Angst entwickelte sich aus der Entfremdung des Menschen von Gott, durch die Trennung, die einfach passiert ist. Das erste Mal, dass wirklich Angst so als einer der typischen Begriffe in der Bibel vorkommt, ist gleich im dritten Kapitel der Bibel, wo Adam und Eva, nachdem sie von der Frucht des Baumes der Erkenntnis genascht haben, sich verstecken und sich vor Gott fürchten, weil sie nackt sind. Das ist das erste Mal, wo wirklich Furcht in der Bibel so vorkommt. Und Angst ist oft einfach ein Ausdruck der Suche und des Sehnens des Menschen danach, seine Grundbedürfnisse im Prinzip zu stillen. Grundbedürfnisse wie Geborgenheit, wie Sicherheit, geliebt zu sein, angenommen zu sein, getragen werden zu wollen. Und die Suche nach einem Leben, wie es im Paradies bei Gott war, das ist eigentlich im Prinzip das, was man auch als Urgrund beschreiben könnte, warum es Angst gibt oder was auch hinter so einer Angst stecken könnte. Das Problem ist oft Trennung von Gott. Und dann werden Ängste auch noch von Erfahrung und Erlebnis geprägt und weiter geschürt. Und ja, es passieren auch wirklich schreckliche Dinge auf der Welt, die einem Angst machen können. Es gibt eine Vielzahl von Arten von Ängsten und ich zähle gleich mal ein paar auf und du kannst vielleicht schon mal überlegen, wo findest du dich vielleicht darin wieder? Es gibt Existenzängste. Vielleicht bangst du um deinen Job. Finanzielle Situation sieht nicht gut aus. Todesangst. Vielleicht nicht unbedingt durch Löwen oder Hyänen, durch die du dich bedroht fühlst, aber generell Angst vor Vernichtung, Krieg, Katastrophen, Klimaerwärmung, Angst vor Verletzung oder Angst vor Verlust, einen geliebten Menschen zu verlieren, vielleicht die Eltern, den Ehepartner, dass die Kinder, seinen Kindern irgendwas passieren könnte. Vielleicht auch so eine einfache Angst wie Höhenangst. Wir waren gestern im Rahmen der Aktion Offene Gärten, wo wir einfach Gemeinschaft hier fördern wollen, zusammen klettern und haben auch darüber geredet, wenn man so in 20 Meter oben irgendwo hängt in so einem Seil, da kann einem auch schon Angst und Bange werden. Soziale Angst, Scham, vielleicht Selbstunsicherheit oder Schüchternheit, was einen ängstlich macht. Angst, alleine zu sein, vor Trennung. Vielleicht Leistungsangst, ein Druck, der da Versagensängste aufbaut. Vielleicht schaffe ich es meinen Kindern, einen guten Vater oder eine gute Mutter zu sein. Glaubensangst, bin ich überhaupt gut genug? Bin ich überhaupt gut genug, Pastor zu werden? Verdammnis, Versagensängste. Was sind deine Ängste, die dich antreiben, die in deinem Leben vorherrschen? Ich hatte früher panische Angst im Dunkeln, auch aufgrund eines unschönen Erlebnisses, was ich irgendwie im Alter von 8 Jahren hatte. Ich hatte immer Angst zu Hause im Dunkeln. Ich habe immer dafür gesorgt, dass alle Türen zugeschlossen waren. Und wenn ich irgendwie unterwegs war, dann habe ich so schnell gesehen, dass es irgendwie in die Sicherheit ging. Ich habe auch heute zum Beispiel noch Angst, und das sage ich im Vertrauen, dass ihr es nicht ausnutzen werdet, zum Beispiel vor Spinnen. Also wenn ich Spinnen sehe, dann rufe ich Julia, die hoffentlich in der Nähe ist und die mich dann rettet. Ich habe Angst davor, geliebte Menschen zu verlieren. Und das kommt zum Beispiel auch durch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, als ich 14 war und mein Opa, zu dem ich damals eine sehr gute Beziehung hatte, als die Beziehung zu meinen Eltern schlechter wurde, der dann einfach gestorben ist. So, und wo ich gemerkt habe, das prägt mich auch heute noch, wo ich Angst habe, einen geliebten Menschen zu verlieren, der mir viel bedeutet, der mir sehr nahe steht. Ich habe eine gewisse Menschenfurcht. Angst davor, manchen Menschen zu begegnen. Was denken die über mich? Und bin ich überhaupt gut genug? Bin ich gut? Selbstunsicherheit. Oder ich persönlich habe auch zum Beispiel lange mit Zukunftsängsten zu kämpfen gehabt. Auch durch Erfahrungen in meiner Vergangenheit, dass ich mich oft gefragt habe, was wird eigentlich mit meiner Zukunft? Bin ich gut genug? Kann ich irgendwann mal einen Job machen? Bin ich mal fähig, eine Beziehung zu führen, vielleicht eine Ehe zu führen? Und es war lange Zeit für mich ein wirklicher Kampf. Ich habe zum Beispiel Prüfungsangst, Angst unter Druck irgendwas leisten zu müssen. Und ich habe sehr darunter gelitten. Also ich habe wirklich manchmal Blackouts gehabt. Während meines Studiums durfte ich manche Prüfungen, wenn der Druck zu hoch war, alleine mit einem Dozenten nochmal nachschreiben, weil ich einfach manchmal unter dem Leistungsdruck mit der Klasse zusammengebrochen bin. Wo erlebst du Stürme, wie die Jünger vielleicht auf dem Wasser? Ist es bei dir auf der Arbeit, im Job? Druck, Existenzängste, ungerechte Behandlung, ungerechte Bezahlung? Hast du vielleicht deinen Job verloren oder stehst du kurz davor? Vielleicht in deiner Familie? Gibt es Streit? Gibt es Probleme mit Kindern, mit den Eltern? In deiner Ehe? Gibt es einen Sturm im Hafen der Ehe? Oder bist du vielleicht in der Midlife-Crisis? Was macht dir Angst und wo sind in deinem Leben Stürme? Mein zweiter Punkt, Angstzustände. Die Frage ist, was mache ich jetzt mit meinen Ängsten? Wir schauen einmal in den Text. Dort steht, während der Sturm tobte, schlief Jesus hinten im Boot mit dem Kopf auf einem Kissen. Und in ihrer Verzweiflung weckten sie ihn schließlich und riefen, Lehrer, macht es dir denn gar nichts aus, dass wir umkommen? Also solche Umstände und der Kerl Jesus pennt hinten im Boot, kann das sein? Geht's noch? Hier wird schon deutlich, dass sie schon ein bisschen verzweifelt und frustriert sind mit der ganzen Situation. Und die Frage ist, wie reagieren wir? Wie reagierst du, wenn du verzweifelt bist? Wie gehst du mit deinen Ängsten um? Vielleicht ist Resignation wie man reagieren kann. Es hat auch alles keinen Sinn. Meine Beziehung ist vielleicht gar nicht mehr zu retten. Manchmal reagieren wir mit Lähmung. Nichts geht mehr. Oder Isolation. Man koppelt sich von anderen Leuten ab, von allem drumherum. Man verlässt sich vielleicht nur noch auf sich selbst und das, was man selbst schaffen kann. Auch das machen ja die Jünger. Die fangen wahrscheinlich an und schippen da erstmal ganz wild rum und versuchen, das ganze Wasser aus dem Boot rauszukriegen. Vielleicht steckt da auch noch ein bisschen Stolz hinter, das kann auch sein. Vielleicht läufst du weg, wie ich, wenn ich eine Spinne sehe. Verdrängen, ablenken, betäuben. Gute Beispiele, wie man das machen kann, ist wahrscheinlich Alkohol, Spielsucht oder sich in die Arbeit zu stürzen. Man kann aber auch in eine Opferrolle verfallen und sagen, boah, keiner kümmert sich um mich, keiner mag mich, Gott hat mich nicht so schön gemacht wie jemand anderen. Vielleicht anderen Leuten die Schuld daran geben, für die Situation, für das, was man gerade selber erlebt. Oder vielleicht tust du auch das, was die Jünger taten, nämlich zu Jesus gehen. Was ist denn deine typische Reaktion? Wo erkennst du dich denn daran vielleicht wieder? Das Entscheidende ist, Jesus stillt den Sturm. Es geht um Angstbewältigung. Wie gehen wir mit unseren Ängsten um? Jesus erwachte, bedrohte den Wind und befahl dem Wasser: Schweig, sei still. Und sogleich legte sich der Wind und es herrschte tiefe Stille. Und er fragte die Jünger: Warum seid ihr so ängstlich? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Voll Furcht sagten sie zueinander: Wer ist dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Als Jesus hier in der Situation eingeschaltet wird, verändert sich alles von jetzt auf gleich. Jesus bedroht das Wasser. Also wörtlich steht da so ein bisschen: Wind, halt's Maul, halt den Rand, halt den Mund. Er, der Sohn Gottes, spricht und es geschieht. Wie schon bei der Schöpfung. Und das ist ganz, was ganz Besonderes, wenn Gott oder wenn Jesus als Gottes Sohn eingreift, kann wirklich ganz krass, ganz komplett etwas verändert werden. Weil wenn Gott spricht, dann geschieht es und alles muss ihm gehorchen und sogar Wind, Wellen und Sturm. Auch in Psalm 107 lesen wir bereits auch eine Verheißung im Alten Testament, wie Gott zum Beispiel mit Stürmen ganz konkret umgeht. Und auch hier kann man sagen, im Psalm 107 haben wir eine Verheißung, dass Gott da ist, in Stürmen da ist, die sich inzwischen auch durch Jesus dann wieder manifestiert oder die durch Jesus auch ein Stück weit erfüllt wird und bestätigt wird, dass diese Verheißung für uns gilt. Denn bereits in Psalm 107 lesen wir davon, als Beschreibung, wie gerade der Sturm tobt: Sie fuhren empor zum Himmel und hinab zur Tiefe und ihre Seele verging vor Angst. Sie taumelten und schwanken wie ein Trunkener und alle ihre Weisheit war dahin. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er führte sie heraus aus ihren Ängsten. Er stillte den Sturm, dass er schwieg und die Wellen sich beruhigten. Und jene freuten sich, dass sie sich legten, und er führte sie in den ersehnten Hafen. Was Jesus hier dann auch seinen Jüngern als Fragen formuliert, indem er ihren Glauben hinterfragt, ist zugleich auch eine Einladung für uns. Habt keine Angst. Glaubt mir, dass ich da bin und euch auf euch aufpasse. Vertraut mir, sagt Jesus hier. Jesus konnte in dem Sturm seelenruhig schlafen, weil er vollkommenes Vertrauen auf Gott hatte, dass sein Vater mit ihm ist. Und deswegen konnte er selbst in so einem Sturm entspannt hinten auf seinem Kissen ruhen. Er vertraute darauf, dass Gott da ist und dass nichts gravierend Schlimmes passieren kann irgendwie, weil Gott da ist. Wie sieht's bei dir aus? Hast du schon einmal erlebt, wie Gott dir in einem Sturm oder in deinen Ängsten geholfen hat? Wie Gott bei dir einen Sturm gestillt hat? Ich persönlich durfte zum Beispiel erleben, das, was ich am Anfang schon erwähnt hatte, dass ich früher Angst im Dunkeln hatte, dass Gott mich davon wirklich befreit hat. Und das hat er auch getan, indem er mir eine Verheißung geschenkt hat, aus Psalm 27, Vers 1, wo steht: Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Und diesen Vers habe ich einmal so als Tradition in meiner Heimatgemeinde war, zu Silvester gezogen als Jahresvers. Und ich habe erst im Sommer erfahren, warum dieser Vers die ganze Zeit für mich wichtig war. Über das ganze Jahr tauchte dieser Vers für mich auf. Und in einer Situation im Sommer habe ich erlebt, wie Jesus diese Verheißung wahrgemacht hat in meinem Leben, indem er mir eine Situation geschenkt hat, wo ich nach der Jugend 8 Kilometer durch den dunklen Wald nach Hause fahren sollte. Und mir eine Person mich auf einmal angesprochen hat, ein Betrunkener, der gesagt hat: Hier ist jetzt eine dunkle Stelle, ich traue mich nicht alleine da durchzugehen, ich bin betrunken, ich habe Angst, dass mir was passiert, kannst du mir helfen, diesen Weg jetzt gemeinsam zu gehen? Und im ersten Moment war ich total geschockt. Das war ja genau davor, wo ich Angst hatte, irgendjemand spricht mich an in der Dunkelheit. Und ja, in dem Moment habe ich gemerkt, dass Gott da war und wie er mich verändert hat und diese Verheißung in meinem Leben wahrgemacht hat, weil er mir die Kraft gegeben hat, dass ich den betrunkenen Mann an den Arm nehmen konnte, ein Stück ihn begleiten konnte, bis es wieder heller wurde und danach nach Hause fahren durfte und seitdem meine Furcht vor der Dunkelheit weg ist. Gott kann schenken, dass ein Sturm oder dass eine Angst gestillt wird, dass eine Angst vergehen muss. Aber vielleicht tut er das auch nicht sofort. Vielleicht wird ein Sturm aber auch nicht sofort gestillt. Aber das Entscheidende ist, Gott ist mit uns im Boot. Wir sind nicht allein. Selbst wenn es nicht sofort passiert, dass von jetzt auf gleich der Sturm weg ist, wir sind nicht allein. Jesus ist da. Und auch wenn der Sturm vielleicht nicht sofort vergeht, zumindest hilft uns Jesus und geht Jesus mit uns durch diese Situation. Er sagt, er ist da, ich bin da und wir haben ganz viele Verheißungen, dass uns ja nichts Schlimmes passieren kann, weil er da ist. Jesus selbst hat diese Stürme ja miterlebt. Er weiß ganz genau, wie sich anfühlt, mit Ängsten umzugehen, wie sich Stürme auf der Welt anfühlen. Und er ist an unserer Seite. Das dürfen wir uns bewusst machen. Und das Wichtigste ist, geh mit deinen Ängsten und Stürmen zu Jesus. Lass uns wirklich diese Sachen zu Gott bringen, damit diese Nähe wiederhergestellt werden kann. Denn die Nähe Gottes, glaube ich, führt dazu, dass Angst keinen Platz hat. Das ist so. Sag ihm ganz konkret deine Angst. Sag vielleicht, ich habe Angst, meine Eltern zu verlieren oder meinen Partner. Gib ihm ganz konkret deine Situation, das, was du empfindest, das, was deine Stürme oder Ängste sind. Bring ihm das hin. Vielleicht ist ein Gebet von dir, Herr, mein Job hat keine Perspektive. Wie kann es nur weitergehen? Bitte hilf mir. Ich habe Angst, alleine zu sein. Ich habe vielleicht Angst, in die Zukunft zu gehen. Sprich es vor Gott aus. Bring es zu ihm. Und ein Weg, das zu tun, ist auf jeden Fall das Gebet. Und das wollen wir auch gleich ganz praktisch machen. Deswegen haben wir auch die Lobpreiszeit heute nach der Predigt, dass wir das praktisch umsetzen dürfen und vielleicht gleich für uns beten lassen können. Aber ich möchte zum Beispiel auch noch hinweisen auf Sozo, auf das Sozo-Angebot, was wir hier bei uns in der Gemeinde haben und was hauptsächlich von Sabine durchgeführt wird mit einem ganz coolen Team. Sozo bedeutet im Prinzip ein Dienst für innere Heilung und Freisetzung. Und das ist im Prinzip ein Treffen, wo man ein bisschen und angeleitet wird, mit Gott ins Gespräch zu kommen, auf Gottes Stimme zu hören, was ist Gottes Blick und Perspektive und zu erleben, wie Gott persönlich in seinem Leben auch eingreifen kann und Dinge verändern kann. Und wer das einmal ausprobieren möchte, der darf gerne mal auf Sabine zugehen. Die freut sich über Anfragen und da mit euch mal ein Sozo auszuprobieren, um zum Beispiel eine Angst vor Gott auszubreiten und Gott sie hinzuhalten und vielleicht zu hören, was Gottes Sicht auf diese Situation, auf diese Angst ist. Heute Morgen ist Jesus hier und er sagt zu uns, hab keine Angst. Glaub mir, dass ich da bin und dass ich auf dich aufpasse. Vertraust du mir? Ich möchte dich ermutigen und vielleicht herausfordern, heute Morgen deinen Glauben und Vertrauen zu Gott ganz neu festzumachen und auszudrücken und ihm vielleicht auch ganz konkret deine Ängste und Stürme hinzuhalten. Und wir haben heute im Lobpreis ein erweitertes Gebetsteam, wo ganz viele Beter sich noch angeschlossen haben aus dem Ältestenkreis, aus dem Sozo-Team, aus dem Gebetsteam. Und wir werden hinten stehen und kommt einfach zu uns und wir möchten gerne mit und für euch beten und ja, euch segnen. Und ich möchte abschließen, indem ich euch ein paar Verheißungen vorlese, die Gott uns gegeben hat, was mit unseren Ängsten passiert. Und ich lade euch ein, dass ihr euch einfach zurücklehnt, dass ihr euch diese Verheißungen und Zusagen Gottes auf euch wirken lasst. Und gleich danach wird auch das Lobpreisteam nach vorne kommen und wir werden in den Lobpreis gehen. Und die Einladung steht, lasst für euch beten, bringt einfach vor Gott das, was dich beschäftigt, das, was dich vielleicht heute Morgen angesprochen oder berührt hat, wo ihr gemerkt habt, da hat Gott irgendwie einen Finger irgendwo drauf gelegt. Ich möchte beten und dann lese ich noch ein paar Verheißungen vor. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass wir nicht alleine sind und dass wir dich an unserer Seite wissen dürfen, Herr. Herr, und du siehst unsere Ängste von jedem Einzelnen hier persönlich. Du kennst die Stürme des Lebens, in denen wir uns befinden, Herr. Und ich danke dir, dass du das weißt, dass du es kennst, jede einzelne Situation, und dass du da bist und dass du mit deinen Verheißungen stehst und uns helfen möchtest, Jesus. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass wir, wenn wir heute Morgen Dinge vor dich bringen, dass du wirklich uns erhörst und dass wir erleben dürfen, wie du uns auch frei machen kannst von unseren Ängsten. Dass du den Sturm wirklich stillen kannst, Herr. Das wollen wir erleben und das bitten wir dich, dass du hier heute wirkst mit deinem Heiligen Geist. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. 1. Petrus 5, Vers 7. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Kann uns noch irgendetwas von der Liebe Christi trennen? Wenn wir vielleicht in Not oder Angst geraten, verfolgt werden, hungern, frieren, in Gefahr sind oder sogar vom Tod bedroht werden? Schon in der Schrift heißt es, weil wir an dir festhalten, werden wir jeden Tag getötet, wir werden geschlachtet wie Schafe. Aber trotz all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch Christus, der uns geliebt hat. Und ich bin überzeugt, nichts kann uns trennen von seiner Liebe. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart noch unsere Sorgen um die Zukunft, ja nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Amen.